Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Wir wachsen.
Der Podcast wird größer. Ja, wir wachsen langsam, ne?
Ja.
Und also jetzt kommt der unangenehme Teil davon, ne? Weil es kann nie genug sein sozusagen. Und ich habe ja früher das immer so extrem nervig gefunden, wenn die Leute dann immer bei jeder Folge, selbst so super erfolgreiche Podcasts, die so irgendwie gefühlt auf Platz 30, nicht nur gefühlt, sondern Platz 30 der deutschen Podcast-Charts, so wer wie viel gehört wird, stehen, haben immer am Ende nochmal dieses und schreibt mir bitte und kommentiert das bitte
bewertet
und so weiter.
Das und so
bewertet
weiter.
Das. Und das ist, glaube ich, was ich auch generell so in dieser Literaturbubble feststelle. Es fällt den Leuten extrem schwer. Ne?
Ja, wir machen das ja auch fast nie.
Nee, wir machen das auch fast nie. Und es ist aber sozusagen auch was, manchmal ist es, muss man da vielleicht auch einfach mal drüber. Weil man merkt auch so beim Liken, ich glaube, in anderen Blasen sozusagen wird viel mehr geliked, so, also generell einfach. Ne? Nicht als Beschwerde, sondern als Beobachtung. Und das ist immer so ein bisschen so, ich will dieses Instagram-Spiel nicht mitspielen und was weiß ich was. Das Problem ist aber nur, wir erreichen sonst halt die Leute nicht, die es hören könnten, die es aber einfach nicht wissen, dass es existiert. Deswegen ist es für uns einfach super wichtig. Und wenn sozusagen irgendjemand da draußen ist, der sich angesprochen fühlt oder die Lust hat oder die unseren Podcast mag und sagen will, ey, ich kenne noch jemanden, der die könnte da auch dran gefallen finden oder so, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen. Es ist ein großes Leidenschaftsprojekt von uns und wir stecken da aber auch sehr viel Arbeit rein und freuen uns natürlich, wenn es die Leute erreicht, die da vielleicht Bock drauf haben,
genau.
Oder?
Genau. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt schon nach einem guten halben Jahr unsere Ziele für dieses Jahr, was unsere Zahlen betrifft, fast erreicht haben. Das Einzige, wo sich das nicht so richtig spiegelt, ist halt zum Beispiel auf Instagram, du hast es schon gesagt. Und das ist so kurios, dass eben viel mehr Leute den Podcast hören, als auf Instagram interagieren. Das heißt, falls ihr uns hört und uns noch nicht folgt, macht das gerne. Ihr müsst ja da gar keine Zeit verbringen, wenn Instagram euch zu Recht total auf die Nerven geht. Das geht uns nicht anders. Aber dann gleicht sich das ein bisschen an und das hilft uns wiederum auch, wenn es mal darum geht, das Ganze irgendwie dann noch weiter zu professionalisieren.
Im Vulkan.
Lynn, wir starten heute in die News wiederum mit einer traurigen Nachricht. Die Autorin, die österreichische Autorin Monika Helfer ist tot. Du hast es sicherlich auch mitgekriegt, weil es war einfach überall in den Nachrichten. Es ist auch ziemlich dramatisch, weil sie kurz vor ihrem 80. Geburtstag, in der Woche vor ihrem 80. Geburtstag gestürzt ist und dabei jetzt in der Folge verstorben ist. Und ich konnte mich, als ich den Namen gehört habe, ich habe noch nichts von ihr gelesen, aber ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Artikel über sie, so eine Reportage im Spiegel gelesen habe von Elisa von Hof und die war total schön geschrieben, also kann ich auch empfehlen, wer da nochmal nachlesen will. Sie hat eben Monika Helfer besucht und dann eben diese Geschichte auch nochmal erzählt. Monika Helfer ist ja seit den Mitte der 70er Jahre mit Michael Köhlmeier zusammen, auch ein Schriftsteller.
Ein toller Schriftsteller,
der aber halt wesentlich früher Erfolg hatte als sie. Also sie hat immer schon geschrieben, war auch immer, hat auch wichtige Preise gewonnen, aber man hat ja manchmal so das Phänomen, dass Autoren, Autorinnen schon anerkannt sind sozusagen und die Preise gewinnen und so, aber trotzdem einer breiteren Menge noch nicht so bekannt sind, also nicht so Erfolg haben kommerziell beim Lesepublikum. Und das hat sich bei Monika Helfer ein bisschen auch mit dem Aufkommen, das hat auch Elisa von Hof dann in diesem Artikel schön so nochmal zusammengefasst, mit dem Aufkommen von so Ernaux und dieser autofiktionalen Biografie schreiben. Mhm. Da ist dann Monika Helfer reingegangen und hat über ihre Familie geschrieben.
Es gibt ein ganz bekanntes Buch, Fati.
Das ist Teil 2, genau.
Genau.
Also die Bagage war das erste, das war der erste Erfolg, dann kam Fati und dann noch Löwenherz und das ist sozusagen eine Trilogie über ihre Familiengeschichte und die hat sie halt extrem bekannt gemacht und ich habe mir jetzt auch gedacht, es ist einfach alles, was man gelesen hat, schreit danach, dass wir das unbedingt dieses Jahr noch in den Podcast bringen müssen und uns mit ihrem Werk beschäftigen müssen. Und es ist natürlich total tragisch und gleichzeitig irgendwie auch schön, dass es noch am Ende ihres Lebens dann geklappt hat mit dieser Welt, also mit dieser Anerkennung einfach. Ne? Okay, wir müssen einen harten Cut machen, wie das oft so ist, wenn man Todesnachrichten davon erzählt oder davon berichtet und dann zu einem anderen Thema wechseln möchte. Wir kommen zu Sommerlektüren, Lynn. Und da möchte ich dich auch gerne gleich mit einbinden. Wir bleiben noch mal kurz beim Spiegel, weil der hat jetzt so ein Literatur-Newsletter und die versuchen dann immer so Aufmacher zu finden, mhm. wo man so die Leute natürlich mitcatcht. Ne? So, der war jetzt von Katharina Stegelmann und die hat geschrieben, Ferienzeit ist angeblich Lesezeit, aber was ist das überhaupt, eine gute Urlaubslektüre? Und man denkt so, oh ja, interessant, die Frage würde ich mir auch mal gern beantworten. Und dann schweift sie so ein bisschen hin und her und hat eigentlich nur einen einzigen konkreten Vorschlag oder eine konkrete Idee. Ich zitiere das kurz. Eine Methode besteht darin, Bücher zu wählen, die mit dem Land zu tun haben, das man besuchen will. Das kann den Schauplatz oder die handelnden Personen oder den Autor betreffen. Da muss man nicht streng sein. Für eine Reise nach Sizilien hatte ich vor ein paar Jahren Roberto Saviano mit seinem auf Fakten beruhenden Roman Falcone dabei. Und ich kenne diesen Angang sehr gut, aber ich habe mich gefragt, wie machst du das eigentlich? Wie wählst du deine Urlaubslektüre aus?
Na, ich erinnere mal an unsere große Spanien-Reihe, wo wir mehrere Folgen mit Spanien verbracht haben und auch mit spanischer Literatur. Da war ich natürlich auch in Spanien in der Zeit und habe auch das dementsprechend gewählt. Ich finde, das ist manchmal ganz nett, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Auswahl ist so riesig an Sachen, die ich lesen will, dass ich manchmal froh um jeden Anker bin in der Entscheidungsfindung. Ich habe aber das Gefühl, die FAZ hat genau den gleichen Newsletter
ja, genau,
gehabt, da war auch wieder so Strandlektüre.
Das ist so das Ding. Aber deswegen wollte ich mal mit dir drüber sprechen. Was?
Also ich glaube, ich versuche schon so ein bisschen abzuschätzen, dass ich für jede Lebenslage was dabei habe. Ich reise meistens mit mehreren Büchern. Also ich habe dann meistens was dabei für die Handtasche, also zum Beispiel ein Gedichtband, den ich immer mal wieder rausziehen kann, wo ich eben gedanklich lange verweilen kann, wo ich aber nur kurz lese. Und dann habe ich auch oft gerne so richtig lange Romane dabei, die ich dann immer zum Beispiel beim Frühstücken oder wenn Kind schläft oder wann auch immer am Strand irgendwie lese. Und meistens packe ich viel zu viele Bücher ein. Also es kommt schon gut und gerne mal vor, dass ich mit 5 Büchern in eine Woche Urlaub fahre. Es kommt aber auch vor, dass ich die dann alle gelesen habe. Nicht immer, aber oft.
Ich finde, es ist ja auch die Frage immer, kannst du im Zielland Bücher kaufen? Sprichst du die Sprache und bist in der Lage, dir da Bücher zu kaufen?
Nicht.
Das sollte dann sozusagen den Fokus nochmal so ein bisschen, ne?
Ja.
Ich kenne das auch. Bei mir ist es ja so, ich lese ja immer ich mache mir immer Listen, wie viele Seiten ich pro Tag lese für alles. Und das heißt, ich rechne dann immer durch quasi, wie viel. Und dann überlege ich, wie viele Bücher kann ich parallel lesen, ohne dass ich Ärger kriege, weil ich dann zu viel Zeit mit Lesen verbringe. Wie viel schaffe ich realistisch? Und dann, wie weit gehe ich sozusagen von meiner Arbeitslektüre im weitesten Sinne, Recherche für Romane oder so, weg? Wie weit sage ich jetzt, okay, ich nehme jetzt dieses Buch, was gerade nirgendwo reinpasst, weder für einen Podcast noch für irgendwie, und nehme jetzt das mit in den Urlaub oder bleib doch lieber auf meinem Arbeitsding, weil wenn ich zurückkomme, habe ich dann weniger Lesestress, weil ich dann schon ein paar Sachen gelesen habe, die zum Beispiel für eine Moderation oder für andere Sachen gebraucht werden. Ich finde das auch jedes Mal einfach so ein Riesenthema und ich finde, die größte Angst, die ich dann immer habe, ist, dass ich das falsche Buch dabei habe.
Ja,
Und ich saß im Zug nach London, fang an zu lesen, von François Gillot, diese Biografie, was sie über Picasso geschrieben hat. Und ich fand einfach, es war sprachlich nicht gut, es war so ein bisschen so, es ging schon wieder so in diese Genie-Richtung. Ich weiß, das Buch wird sehr geschätzt, aber mir hat es halt irgendwie nichts gegeben. Und ich saß wirklich so da und dachte so, nein, weil es hatte auch so viele Seiten und ich hatte so mich so drauf verlassen. Und deswegen, es ist auch ein Thema, über das man einfach schön mal reden kann, ne? Aber
Ich habe ein Buch gerade am Wickel, weil bei mir sind ja Ferien. Ich bin zwar nicht verreist, aber...
Genau, gib doch mal einen Tipp. Wir können auch jeder noch einen Tipp geben.
Ja, also ich gebe wirklich jetzt mal einen Tipp, weil... Ich habe gestern in der Verschenkekiste Girl on the Train gefunden.
Ja.
Das ist als Film, es ist ein Bestseller gewesen, das ist von 2013, es gibt es auch als Film, wird als Spannungsroman gehandelt.
Von Emily Blunt, ne? Also mit Emily Blunt sozusagen
Der
Film.
Ja, genau. Ich habe peinlicherweise gerade den Namen der Autorin nicht parat, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, ihn mir merken zu müssen für die Folge. Aber man kennt das. Das lag in dieser Kiste und ich dachte so, vielleicht muss ich mal mir einen Urlaubseffekt nach Hause holen, indem ich wirklich einfach was lese, wo ich eben nicht drüber nachdenke, bei jedem Satz, wie fand ich das jetzt gemacht.
Ja.
Und das funktioniert total gut. Ich habe von gestern zu heute 150 Seiten in diesem Buch gelesen und es funktioniert halt auch im Alltag besser, weil wenn ich ein Buch lese, arbeitsbedingt, dann habe ich natürlich, da muss ich mich einfach konzentrieren. Ich muss mich wirklich konzentrieren und das lese ich jetzt aus totalem Entertainment heraus. Und es liest sich auch gut weg und es macht Spaß. Da muss ich mich nicht so konzentrieren. Das heißt, wenn ich zwischendurch eine Schnitte schmieren muss oder die Katze irgendwas will, dann ist das nicht so ärgerlich, wenn ich immer unterbrochen werde. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man sich zu Recht wünscht, man könnte sich mal wieder auf was sehr Anspruchsvolles einlassen im Urlaub und viel am Stück lesen, dann ist die Frustration bei mir zumindest sehr hoch, wenn das nicht gelingt und ich eigentlich kein Gefühl für den Text kriege. Und dann kann es auch manchmal sehr entspannt sein, einfach was zu nehmen, um dass man sich nicht so viele Gedanken macht und dass einfach die Zeit auch so ein bisschen vergehen lässt, bis man wieder arbeiten kann. Ich weiß, das ist mein Problem, aber so geht es mir schon oft.
Die hat doch auch Gun Girl geschrieben, glaube ich, oder?
Ja,
ich glaube, das ist dieselbe Autorin.
Das kann sein. Zumindest,
wir machen jetzt noch mehr Halbwissen, irgendwas mit Gillian Flynn oder irgendwie.
Gillian, ja, heißt sie.
Irgendwie so, ne? Also so grob. Wir wollen das jetzt nicht, wir unterbrechen jetzt nicht und googeln das auch nicht nach, aber das ist so grob und mal unsere Richtung. Es ist auf jeden Fall ein guter Tipp und ich glaube auch, was auch so oft dann in solchen Artikeln und so hochkommt, ist so dieses, natürlich auch von lauter Leuten geschrieben, die selber irgendwie viel beruflich lesen und so. Also da ist auch sehr stark eine bestimmte Perspektive überrepräsentiert, würde ich mal sagen, weil viele Leute haben einfach im Alltag gar keine Zeit zu lesen und dann fangen sie halt im Urlaub mal an, so, ne? Aber trotzdem ist so dieses Lesen um des Vergnügens Willens so. Und das ist natürlich auch, wenn man viel liest, geht das ja manchmal so ein bisschen verloren. Man liest halt Bücher so komplett, wie du schon gesagt hast, auch unter einem bestimmten Blickwinkel so, ne? Und das, dafür eignen sich natürlich so Urlaubsmomente. Und weißt du was, ich gebe gar keinen Tipp, weil ich komme jetzt zur Bookalong-List und dann sind das meine Tipps sozusagen. Wir haben den Booker-Preis letztes Jahr schon bekleidet und wollen auch das dieses Jahr wieder machen. Und es gab jetzt die Longlist, wurde veröffentlicht vom Booker-Preis. Und ich habe einfach mal so ein paar, ich habe das mal in so ein paar Fakten aufgeteilt, die ich uns mal mitgebracht habe. Muss man nicht unbedingt wissen, aber macht ja vielleicht Spaß. Die Juryvorsitzende in diesem Jahr ist Mary Beard.
Oh, die ist uns ja jetzt auch schon wirklich sehr oft begegnet.
Ja, ja. Und die Auswahl passte irgendwie auch ein bisschen zu ihr. Es wurde vermerkt als Reaktion darauf, dass es eine absolut tolle Auswahl ist, aber auch sehr exzentrisch, exzentrischer als in den Jahren davor. Und ich dachte irgendwie so, okay, das passt doch. Die Jury hat 13 Titel für die Longlist ausgewählt. Die Autorinnen stammen aus 7 Ländern, Jamaika, Mexiko, Türkei, England, Schottland, Irland, das ist irgendwie so klar beim Booker-Preis, ne? Und den USA auch sehr klar. Da gab es übrigens immer mal wieder die Debatte, ob man die USA ausschließt, weil man gesagt hat, die haben ihre eigenen großen Preise und dann ist es irgendwie ein bisschen ungerecht, dass die jetzt unseren großen auch noch mit abgreifen können, hat sich aber nie so richtig durchgesetzt, weil das einfach zu sehr verbunden ist. Das längste Buch auf der Liste ist von Marlon James, heißt The Disappearers und hat 600 Seiten. Das spielt in Jamaika und erzählt, also auch sein erstes Buch, sein erster großer Erfolg spielt in Jamaika und diesmal geht es um eine queere Geschichte. Also jemand spielt Theater, ist schwul und muss dann sozusagen, wird dann angefeindet und gerät in Lebensgefahr und wie das dann sich dort ausspielt.
Auch ein Statement, ne?
Auch ein Statement, auch ein bestimmt sehr, sehr interessantes Buch. Das kürzeste Buch heißt Helen of Nowhere und ist von McKenna Goodman und das hat 140 Seiten. Da geht eine Professorin ich habe mir das jetzt mal so notiert, zum Wundenlecken aufs Land. Also sie hat irgendwie da Krach in ihrer Uni. Mhm. Das ist ja, es wurde auch so ein bisschen festgestellt in Artikeln, dass der Campus-Roman wieder total zurück ist, weil man da diese ganzen Debatten um Gender und was weiß ich was halt super erzählen kann.
Ja.
So, ne? Und genau, das ist sozusagen so Campus, aber dann wird es eben so ein Landflucht-Landhaus-Roman. Und mit den Autoren Douglas Stewart, ein Schotte, und Marlon James, den ich schon erwähnt habe, stehen zwei auf der Liste, die den Booker-Preis schon mal gewonnen haben. Und last but not least, es gibt mit Fitzcarraldo Editions, Serpent Tales und Granata stehen 3 Independent-Verlage auf der Liste, immerhin, ne, für diesen großen und ja sehr renommierten Preis. Mhm. Wer Lust hat, reinzulesen und sagt hier mit Englisch, ist es mir aber nichts. Der kann mit 2 Büchern anfangen. John of John von Douglas Stewart ist von Sophie Zeitz übersetzt schon bei Hansa erhältlich. Und wir bleiben nochmal bei Hansa, weil dort erscheint auch bald, aber wirklich sehr bald, am 18.8. In die Schweiz von Emma Klein, das uns die Geschichte erzählt von einem Mann, der sozusagen zum Sterben in die Schweiz fliegt und im Flugzeug nochmal so sein Leben rekapituliert. Mhm. Und mit den Empfehlungen entlassen wir euch sozusagen in die Sommerferien, aber hört uns bitte weiter an.
Die helle Kammer. So, Josef, ich habe heute ein ganz besonderes Buch dabei und es macht mich sehr, sehr glücklich. Ich finde nämlich, es ist ein bisschen, und sowas fehlt mir bisher noch zu Hause, so ein bisschen wie ein Coffee-Table-Book für Literaturliebhaber. Diese Coffee-Table-Books kennst du vielleicht, die sollen ja sowohl schön sein, als auch so inhaltliche Interessen spiegeln oder zumindest simulieren, je nachdem, wie man sich geben möchte. Ich erinnere nur an der Gott des Gemetzels, die hatten auch eine sehr schöne Coffee-Table-Book-Sammlung. Und natürlich habe ich auch ein paar Bild- und Fotobände, aber eigentlich interessiert mich ja vor allem die Literatur und da will ich ja vor allem Bücher liegen haben, die mir helfen, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn ich mal wieder im Wohnzimmer sitze mit irgendwelchen Menschen und ich weiß, was ich sagen soll. Und dieses Buch werde ich für den Rest meines Lebens einfach immer in Griffweite haben, weil es eignet sich ganz fantastisch dafür. Also, ich rede von dem neuen Buch von Tristan Marquardt und Andreas Töpfer. Und es heißt Katalog der Kataloge und was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich noch. Die Zutaten für dieses Buch kommen eben von dem genannten Lyriker Tristan Marquardt, der ist 87 in Göttingen geboren und lebt in München. Er verlegt auch selbst Bücher bei Hochrot. Das ist ein Lyrikverlag. Er hat eine Anthologie zum Minnesang herausgegeben, also eine Art Liebeserklärung an die Liebesgedichte des Mittelalters durch zeitgenössische AutorInnen. Er ist Mediävist, das heißt, er kennt sich mit dem Mittelalter bestens aus. Und man findet seinen Namen auch im Zusammenhang mit dem Netzwerk Lyrik, mit dem Netzwerk Unabhängige Lesereien. Und natürlich hat er auch schon andere Lyrikbände geschrieben, die beide bei Cookbooks erschienen sind. Einer mit dem Titel Das amortisiert sich nicht von 2013 und Scrollen in Tiefsee von 2018. Und ich finde, man merkt an dieser Biografie auch, wie sehr die Lyrikszene davon lebt, dass manche eben wirklich einfach ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und da kriege ich auch immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das so, so sehe, weil man einfach merkt, dass diese ganze Vielfalt und so zusammenkommt, weil sich manche Leute halt richtig reinknien. Cookbooks ist das nächste Schlagwort, denn da ist auch dieses neue Buch erschienen. Du kennst die Bücher, ich habe ja immer mal welche dabei. Die machen einfach wunderschöne Lyrikbände. Und Daniela Seel hat den Verlag zusammen mit Andreas Töpfer gegründet. Und es ist so, dass man, glaube ich, sagen kann, die Literatur liebt Andreas Töpfer und Andreas Töpfer liebt die Literatur. Er ist eigentlich freier Grafikdesigner, Illustrator und zeichnet eben auch immer viel mit AutorInnen zusammen. Und seine Arbeiten wurden ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Stiftung Buchkunst. Er ist ausgezeichnet mit einem Werk für die schönsten Bücher Norwegens, mit dem Deutschen Fotobuchpreis, beim EF Communication Design Award und beim German Design Award. Mit diesen Preisen kennen wir uns in der Literatur natürlich nicht so aus, aber ich kenne Andreas Töpfers Arbeiten auch schon länger, seit 2019. Vielleicht erinnerst du dich, da hatte ich ja dieses Stipendium in Sulzbach-Rosenberg, wo ich mit einem Auszug aus meinem ersten späteren Buch dann da war. Ja. Und da haben wir damals ein Seminar gehabt, wo wir Töpfers Zeichnungen besprochen haben. Und das weiß ich nämlich noch, da habe ich mir damals nämlich eine ausgeschnitten. Das war so ein Gesicht, das an einer Katze riecht. Und da stand drunter, Pavel riecht nach Dachboden. Und da erinnere ich mich so gut dran, weil ich das geliebt habe. Da gab es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel eine Hand, deren Finger waren Nacktschnecken mit Fühlern. Und es ging ganz viel um Wahrnehmung und die zu verbildlichen. Du fragst dich jetzt natürlich aber zu Recht, was ist der Katalog der Kataloge? Also erstmal ist es ein großes rotes Buch und wenn man das aufschlägt, dann sind in den Einband quasi zwei Einzelbücher eingebunden. Nicht wie bei einem Schuber, sondern raffinierter. Man öffnet es, dann hat man im linken Teil ein Buch und im rechten Teil ein Buch. Und links haben wir die Texte von Tristan Marquardt und rechts die Zeichnungen von Andreas Töpfer. Ich habe mich ein bisschen zum Hintergrund dieser Zusammenarbeit belesen. Sie haben wohl mehr als ein Jahrzehnt daran gearbeitet. Und es ist so, dass die Idee zum Buch bereits im Debüt von Tristan Marquardt eine Rolle gespielt hat. Es geht darum, Dinge zu gruppieren und poetisch zu definieren, was eben Kataloge nicht mit der Sprache unbedingt im Fokus machen, sondern inhaltlich. Und hier wird es eben auf die Lyrik gepackt. Und das Ziel ist, dass sich bestimmte Dinge oder die Idee dahinter ist, dass sich bestimmte Dinge in der Poesie viel besser greifen lassen. Ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf, nur nicht mit Mathe, sondern mit Sprache. Also da heißt es ja irgendwie 3 mal 3 macht 6 und so weiter. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und hier haben wir halt Begriffe, die zusammengefasst werden und poetisch definiert werden. Und beginnen tut das Buch mit einem Auszug eines Katalogs über Hälften. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber dieses Buch habe ich oder hätte ich vor 20 Jahren wirklich gebraucht. Da habe ich nämlich mit meinem Stiefvater gestritten, weil ich mit Blick auf so ein Stück Kuchen gesagt habe, dass ich die linke Hälfte will. Und das war schon geteilt und nicht komplett in der Mitte. Und er hat dann so rumgenölt, es seien keine Hälften, sondern das sind Stücke, weil Hälften sind immer gleich groß. Und das hat mich damals schon wahnsinnig aufgeregt. Und heute weiß ich, dank dieses Buches, dass er damals von der exakten Halbhälfte sprach und ich von der gemeinen Halbhälfte. Ich wollte dir das mal vorlesen.
Natürlich, die Genugtuung muss man, die muss man jetzt haben, ne?
Die muss ich wirklich jetzt mal ausbreiten. Also, die exakte Halbhälfte, die Hälfte ist, weil es eine andere Hälfte gibt, mit der sie A ein Ganzes bildet und mit der sie B identisch ist. Gemeine Halbhälfte. Hälfte, die Hälfte ist, weil es eine andere Hälfte gibt, mit der sie A ein Ganzes bildet und mit der sie B nicht identisch ist. Entweder, weil es zwei gleich große unterschiedliche Hälften gibt, wie bei Brötchen in der Theorie. Und oder weil es zwei unterschiedlich große Hälften gibt, wie bei Brötchen in der Praxis. Irrelevant ist dabei, wie sehr sich die Hälften in Form oder Größe unterscheiden. Relevant ist allein, dass das Ganze halbiert worden ist. Und wirklich, ich liebe alles daran. Es ist irgendwie, ja, es gibt einfach ganz viele verschiedene Kataloge erstmal, die ich vorher, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie bräuchte. Es gibt Kataloge der Ängste, Formen der Leere, Licht- und Schattenkataloge, Auszüge eines Katalogs, ich zitiere, erstaunlicher verbaler Formulierungen mit jeweils drei Bedeutungsvarianten samt beispielhafter Redewendungen, in denen sie gebräuchlich sind, sowie einzelne Erläuterungen dazu. Und das Ganze ist formal eben auch sehr vielfältig, kurzweilig in der Form, spielerisch. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich dir am liebsten das ganze Buch vorlesen würde. Und ich dachte mir deswegen, du wählst vielleicht einen der Kataloge im Inhaltsverzeichnis beispielhaft aus und dann lese ich dir mal ein Stück vor.
Was mir noch kurz aufgefallen ist, wenn ich das jetzt gerade mache, ist, dass es offensichtlich auch mit so alten Katalogformen spielt, ne? Also so, es gab ja früher auch, also einerseits hattest du jetzt so ein sehr modernes, aber gerade dieses mit diesen langen Überschriften, die dann so anhand von drei Beispielen oder so, das erinnert einen auch so ein bisschen an so Kataloge, wenn du diese findest aus so 1900 oder sowas, weißt du, wo es oft dann noch so Erläuterungen gibt und es alles so ein bisschen blumiger war und auch nicht so durchrationalisiert sozusagen.
Ja, es hat mich auch ein bisschen erinnert an Brehms Tierleben manchmal, also diese großen Kompendien.
Genau, an so Kompendien, ja, total. Ja. Es gibt hier super viel.
Ja.
Ich lese mal kurz zwei, drei noch vor. Formen von Lügen gibt's, Formen wie schwarz, wie weiß ist, Auszüge eines Fehlkatalogs, Auszüge eines Spurkatalogs und weil es so unfassbar warm ist, Lynn, und es wird noch wärmer, Auszüge eines Windkatalogs gerne.
Ja, dann pass auf, dann nehme ich dir davon mal, nehme ich mir davon mal was vor. Also die Auszüge eines Windkatalogs ist auch schlau, ne? Dass es immer Auszüge sind, dann hat man keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es regt auch die Fantasie an, irgendwie selber weiterzudenken. Hier haben wir jetzt verschiedene Eintragungen. Da wären Streifarten des Winds, Windrichtungen, Windhandlungen, Transportwind, Sichtwind und Windverschwinden. Und weil Windverschwinden so schön klingt, lese ich dir das vor. Die drei Arten des Winds zu verschwinden. Erstens, abflauen, stehen bleiben. Dann zieht die Luft vom Treiben ins Bleiben um, richtet sich ein. Zweitens, Halt machen, sich legen. Dann bleibt die Luft stehen, ohne abzuflauen. Ist Luft, die steht, Wind, der liegt, der jederzeit wieder aufstehen kann. Drittens, abziehen, gehen, ohne sich je zu legen. Dann verschwindet der Wind nur scheinbar, zieht weiter, kann einer Gegend immer wieder begegnen. Es gibt Winde, die Zeitalter altern. Wehen, als hätten sie viel zu erzählen. Und ich finde, man merkt schon an dieser Definition auch, dass die Poesie, die Lyrik, also während man sich bei der Brötchenhälfte natürlich noch fragen kann, ist das eine Definition oder ein Gedicht, ist bei allen anderen Sachen relativ schnell klar, was die Lyrik ist und was sie auch zu bieten hat, weil das sind natürlich ganz oft auch Definitionen oder meistens, die es so gar nicht gibt. Und
es ist ja auch, ich meine, es gibt doch total viel regelbasierte Lyrik, das ist ja ein totales Ding, ne? Und er gibt sich jetzt halt Regeln, die es aus anderen Bereichen gibt, die quasi nicht irgendwie aus so einer Poetik rauskommen oder sowas, aber schafft damit eben seine eigenen Regeln und baut dann darin seine Gedichte.
So ist es. Und das Spannendste finde ich, dass die Welt sich sozusagen sprachlich weiter auffaltet beim Lesen. Ich kenne das ja, wenn man irgendwie durch den Wald läuft und man hat keine Ahnung von Gewächsen und denkt die ganze Zeit nur Bäume, dann ist man sprachlich schon sehr begrenzt.
Ja,
oder wenn
so
alle Vögel sind.
Ja, ja.
Ne? So. Und wenn ich jetzt Wind beobachte, dann frage ich mich automatisch, okay, ist das einer, der vielleicht schon dreimal um die Welt geflogen ist, weil er sich nie niedergelegt hat? Und allein schon, dass Winde jetzt plötzlich unterschiedliche Begrifflichkeiten mit sich bringen, also es ist so eine richtige, als ob in die Welt mehr Sprache gebracht werden würde. Es ist ein ganz, ganz interessanter und berührender Effekt dieses Buchs. Ich will aber noch was zu den Zeichnungen sagen. Die beiden Teile des Buches beziehen sich nämlich aufeinander. Da gibt es immer unten auf der Seite so einen Verweis, wo ich jetzt das Äquivalent im jeweils anderen Buch finde. Und man muss sich diese Zeichnungen wie so kleine schwarz-weiße Schemata zu verschiedenen Sachverhalten vorstellen. Die sind aber auch eben nicht wissenschaftlich gedacht, sondern sie sind ein bisschen so gebaut wie Gedichte. Und das fügt den Texten eben eine weitere Deutungsebene hinzu und vergrößert auch den Spielraum der dahinterliegenden Gedanken. Bei den Auszügen aus dem Katalog von diesem Windaspekt sehen wir also Zeichnungen eines Stoffs über einer Stange, der sich unterschiedlich im Wind bewegt. Oder es werden sprachliche Bewegungen in Bilder übersetzt, Eigendynamiken entwickelt. Und man kann auch sagen, dass sozusagen diese Zeichnungen die Texte nochmal ergänzen und man auch immer hin und her springen kann und sich beides dann nochmal neu betrachten lässt. Das ist auch oft total lustig. Hitze zum Beispiel wird auch katalogisiert und in meiner Welt, die ja jetzt eine Welt mit Hitzewellen von 39 Grad Celsius ist, wie bei den meisten von uns, rettet mir dieser Katalog echt den Tag, weil ich jetzt in Worte fassen kann, was da passiert und was mich betrifft. Pass auf, das muss ich dir auch noch kurz zeigen, es ist einfach zu gut. So, Auszüge eines Hitzekatalogs. Es gibt viele verschiedene Hitzen, wie du dir jetzt vielleicht schon gedacht hast, und die Überhitze fand ich besonders faszinierend. Ausnahmehitze. Herrscht, wenn es so heiß ist, als habe das Wetter übertrieben, als habe es wärmer werden wollen und sich völlig verschätzt. Hitze, die irreversibel heiß wirkt, die Skala dessen, was heiß heißt, zu verschieben scheint. Je länger sie besteht, desto mehr verliert man den Bezug dazu, dass es etwas gibt, was weniger warm als zu heiß wäre. Und wenn man sich jetzt fragt, ob nicht jede Hitze so ist, dann habt ihr eben noch nie von der Strahlhitze, Dränghitze, Unhitze, Siechhitze, Brühhitze, Glühhitze und Staubhitze gehört. Und dann ist es also wirklich an der Zeit, sich dieses Buch mal anzuschauen. Ja, wie sich Hitze visualisieren lässt mit nichts als einem schwarzen Filzstift, das verrate ich jetzt nicht, außer es ist sehr genial. Und wenn ihr könnt, kauft euch dieses Buch. Es wird auch Anlass für Gespräche geben, die eure Freundschaften verändern. Denn ich erlaube mir ein kleines letztes Zitat aus dem Katalog Facetten der Freundschaft. Die gibt es natürlich auch. Und natürlich habe ich mir da das Zettelchen nicht reingelegt, aber weil du ein guter Freund bist, Josef, wirst du jetzt warten, bis ich es rausgesucht habe.
Okay, gut, Lynn hört sich das raus. Soll mir das jetzt beschreiben? Sie geht in dieses Inhaltsverzeichnis, es ist schwarz, das Inhaltsverzeichnis ist weiß auf schwarzem Grund, die Texte sind dann wieder schwarz auf weißem Grund und Lynn blättert.
Ah ja. Also, danke für diese Überbrückung. Und weißt du, warum ich mir die Seite nicht aufgeschrieben habe? Weil ich mir das Zitat in meinem Skript geschrieben habe, was ich jetzt erst merke. Ich hätte gleich weiterlesen sollen. Das
ich
ist
dachte
auch
schon,
Hitze.
Weil du es dir hier auf dem Arm tätowiert hast.
Genau, nee, das kommt noch. Also es gibt Freundschaften, da heißt sich verstehen, gemeinsam sehen, gelernt zu haben. Und ich finde, das ist das Buch dafür, um das zu lernen. Und ich finde, ich habe am Anfang gesagt Coffee Table Book und ich finde, das muss ich nochmal betonen, das Problem bei Gesprächen über Literatur ist, wenn der andere das nicht gelesen hat, ist das Gespräch relativ schnell vorbei. Und dieses
oder man
Buch,
textet den anderen halt so
ja,
mit
genau,
seinem Wissen über
das Buch.
Ja, genau,
das sind meine Gespräche meistens. Aber dieses Buch sorgt halt dafür, dass man einfach gemeinsam blättern kann und sich verzaubern lassen kann. Und das ist wirklich, also ich habe ehrlicherweise, mir ist kein anderes Buch bekannt, was so einen Effekt hatte auf mich. Ja, für alle, die es jetzt noch nicht gemerkt haben, das ist natürlich wieder mal eine Lyrikfolge. Und deswegen hast du uns auch ein Lyrikband mitgebracht und ich bin super gespannt.
Ich bin auch super gespannt. Das ist nämlich, oder ich war super gespannt und ich bin aber jetzt gespannt, mit dir darüber zu reden, weil es wirklich ein eigener Kopf irgendwie ist, dessen Gedichte wir jetzt heute besprechen. Es geht um Michael Strunge. Das Buch heißt Nachtmaschine und man muss dazu sagen, dass der Autor schon längst verstorben ist und in Dänemark ein sehr großer Name ist in der Lyrik. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier, ist der dir schon mal untergekommen?
Nee, aber ich bin gerade wieder überrascht, wie oft wir zuletzt in Dänemark waren. Das
ja,
ist jetzt
das
dritte
mir auch
oder
schon,
vierte
ja, ja,
Mal.
Ja, das ist mir auch schon so. Ja, ja es ist so. Ist gerade so ein bisschen.
Ja
manchmal geben
toll.
Sich ja solche
ja.
Cluster. Ne? So.
Ja. Wusstest du, dass ich dänische Vorfahren habe?
Nee, ist aber schön, das passt ja sehr gut rein.
Ja, es passt. Es
versuchst
so
du gerade deine Vorfahren, also nähern wir uns langsam an und dann genau. Irgendwann reden wir über deine Familiengeschichte.
Hans-Christian Andersen, Leute, ist ja mein Urgroßvater, nee, natürlich nicht. Also,
das wäre praktisch, also da kann
vielleicht
man
könnte ich
nicht
dann
sagen.
Mit dem Königshaus aus doch nochmal ins Gespräch kommen, was diese Förderung betrifft. Okay, ich höre jetzt auf. Also.
Okay, wir gehen zu Michael Strunge und der Nachtmaschine zurück. Die Ausgabe, die wir hier haben, und ich glaube auch, er ist in Deutschland einfach noch nicht so bekannt, weil diese Ausgabe ist so ein bisschen so ein wie so ein Kompendium zu sagen, hier lernt den doch mal kennen. Entsprechend sind es auch nicht nur Gedichte, sondern dem beigefügt ist auch ein Essay. Und wir hatten vorhin dieses mit schwarzen Seiten, weißen Seiten, das gibt es in diesem Buch sehr konsequent, da wechselt das nämlich immer ab. Das heißt, der Essay zieht sich durch den kompletten Band und wir haben immer abwechselnd ein Gedicht von Strunge und dann geht halt dieser Essay weiter im Fließtext. Also es ist jetzt nicht immer eine Seite zu dem Gedicht, sondern der ist halt so ein kompletter Essay, der wirklich lang ist. Geschrieben hat diesen Essay Philipp Tyson, der ist 1974 geboren und ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Zürich. Und da sind auch immer wieder so Artefakte drin. Also dann hat man mal Fotografien von Strunge so in diesem Essay-Text auf diesen schwarzen Seiten. Oder man hat zum Beispiel die Cover, das fand ich auch sehr schön, von seinen Gedichtbänden, dass man das einfach mal sieht, wie das damals so war, als es als kleines Heft quasi rausgekommen ist im Original. Und ich würde sagen, dieser Essay, der ist extrem dicht und kenntnisreich. Der hat mich in seiner voraussetzungsreichen Sprache, das muss man schon sagen, da werden schon sehr viele Fachvokabeln auch verwendet. Das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen und diese Liebe zur komplizierten Wörtern an den Unterricht von Michael Lenz, dem Schriftsteller, erinnert. Du erinnerst dich vielleicht, wo auch immer ein Fremdwort an das andere gereiht wurde und man aber auch immer wusste, es ist irgendwie schon mit was gefüllt. Also es ist jetzt nicht einfach nur, sondern wenn man halt einmal in diesem Vokabular denkt, dann redet man auch in diesem Vokabular, dann argumentiert man auch damit. Aber es ist immer so extrem voraussetzungsreich und so ging es mir halt in diesem Essay auch manchmal, dass ich so dachte, ja, grandiose Formulierung, aber es ist auch wirklich komplex dargestellt. Ne? Mhm. So, man muss sozusagen auf diese, da sich erstmal drauf einlassen, um dann da alles mitzubekommen. Nicht als Kritik gemeint, sondern einfach als Beobachtung in dem Fall. Was wir dann haben, ist ein Querschnitt aus den verschiedenen Gedichtbänden Strunges. Also es ist ja oft so, dass wenn irgendwie ein Autor, von dem es schon ein ganzes Werk gibt oder eine Autorin, und der Verlag sagt, okay, wir machen mal ein kleines Angebot, wir zeigen mal, was der so gemacht hat, dass man dann vielleicht, wenn man sagt, man will nicht jetzt jeden Gedichtband übersetzen, dass man dann so eine Auswahl hat. Und so ist es auch hier. Die Prosatexte, die Strunge geschrieben hat, die fehlen. Also die sind dann einfach nicht mit aufgenommen, was ich aber auch irgendwie ganz gut finde, weil irgendwie Essay, Gedichte, dann noch ein bisschen Prosatexte. Texte, Fotografien. Ja, irgendwann wird es dann so ein bisschen, hat man dann das Gefühl der Beliebigkeit und das stellt sich hier nicht ein, weil du einen durchgehenden Essay hast und dann diese Gedichte. Lynn, wir hatten darüber geredet, dass der Backkatalog für Verlage immer wichtiger wird und manchmal.
Ja, wieder ein Katalog, ne?
Wir haben ja quasi wieder einen Katalog, wobei es dann eben auch diesen Fall ja gibt, dass Verlage einfach gucken, wen gab es denn anderswo schon mal, von wem gibt es schon ein Werk und das dann sozusagen zu sich holen und sagen, das könnte doch deutsche Leserinnen und Leser auch interessieren. Und hier soll uns also ein Dichter jetzt vorgestellt werden. Wer ist dieser Dichter? Ich habe gedacht, ich bringe mal ein paar Eckdaten mit, damit wir uns vorstellen können, wer der so war. Michael Strunge ist 1958 in Rødovre in Dänemark geboren. Er ist in einer Vorstadt von Kopenhagen aufgewachsen und ist so in so einem klassischen sozialdemokratischen Milieu aufgewachsen, was wir aus der dänischen Literaturgeschichte öfters kennen. Mhm. In der Schule hat er eine Klasse übersprungen, war dadurch so ein bisschen der Kleine in der Schule. Es gibt so Berichte, dass er halt so Mobbing-Erfahrungen gemacht hat und eher so ein Außenseiter war. Nicht ganz untypisch für die Leute, die Gedichte schreiben.
Zu einer Zeit, als man noch gehänselt wurde und nicht gemobbt, ne?
Genau.
Ist ja eine Weile her.
Genau, also dann ist er gewechselt aufs Gymnasium in Kopenhagen, hatte früh starke Stimmungsschwankungen, das gehört zu ihm und seinem Leben dazu, war aber auch dichterisch sehr produktiv. Aber der hat erstmal nur für sich geschrieben, aber hat super viel geschrieben und dann irgendwann kam halt auch Veröffentlichungen. In Kopenhagen hatte er seine ersten Veröffentlichungen und hat auch Berührungen gehabt oder war dort eben in der Kopenhagener, mit der Kopenhagener Subkultur. Das war zu der Zeit vor allem der Punk, der da sehr groß war. Und Strunge hat sich gerne so inszeniert, hat damit auch gerne gespielt mit den Codes, später noch New Wave, hat aber, also das arbeitet Tyson in seinem Essay so ein bisschen heraus, dass das Verhältnis dazu trotzdem, er hat eher damit gespielt mit den Codes und sowas. Er hat jetzt nicht komplett, sage ich mal, die Lebenseinstellung des Punk oder so einfach für sich übernommen, sondern eben einfach damit gespielt. Im Laufe seiner Karriere hat er 11 Gedichtbände veröffentlicht und am 9. März 1986, wir nähern uns wieder dem tragischen Bereich, ist er mit 28 Jahren aus seiner Wohnung im 4. Stock gesprungen mit den Worten »Ich kann fliegen«. Also in einer manischen Episode und das hat sozusagen seinem Leben ein Ende bereitet und davor sind aber eben diese 11 Gedichtbände schon erschienen.
Unheimlich produktiv.
Unheimlich produktiv, genau. Und er gilt heute als einer der bedeutendsten postmodernen Lyriker Dänemarks. Was das dann jetzt im Einzelnen bedeutet, dazu kommen wir jetzt. Also Bei mir ist es so, ich habe immer, wenn ich Gedichte lese, das Gefühl, ich kenne mich eigentlich nicht wirklich aus. Das heißt, ich habe nicht so ein, wenn ich Prosa lese, gehe ich da ran und weiß, ich habe so einen gewissen Backkatalog, meinen eigenen Backkatalog sozusagen. Und den nehme ich damit ran und ich weiß, das kann ich jetzt wahrscheinlich relativ schnell irgendwo zuordnen, in eine Richtung zumindest schon mal. Dann kann ich weiterlesen und gucken, stimmt das oder stimmt das nicht. Bei Lyrik geht mir das eigentlich nicht so krass so. Da sind meine Bezugspunkte viel weniger. Das heißt, ich gehe da immer erstmal ran mit so einem Gefühl von, jetzt muss ich mal gucken, was ich damit anfangen kann. Also wie ich damit irgendwie zurechtkomme, wie ich mir das so. Jetzt hatte ich bei dem Band das aber so, dass ich doch Assoziationen hatte und zwar stark zum Expressionismus und zu diesem Band. Kennst du den? Menschheitsdämmerung? Das von Plintus. Kurt Plintus hieß der, glaube ich. Also es gab sozusagen zur Zeit des Expressionismus schon, gab es einen ganz stilprägenden, und ich kann den wirklich super empfehlen für alle, die sich für Expressionismus und Lyrik aus der Zeit interessieren. Der hat einfach zusammengestellt, was es so gab, die berühmten Namen, aber auch ein paar unbekanntere, und hat das dann so sortiert auch ein bisschen, wo wir bei Katalog sind, in verschiedene Kategorien, weil es auch ja bestimmte Motive gab, die in der expressionistischen Lyrik immer wieder hochkamen, ne? Die Stadt oder was weiß ich. Und an diesen Band haben mich diese Gedichte hier so ein bisschen manchmal erinnert, weil es gibt extrem starke Bilder. Es gibt eine gewisse Gewalttätigkeit in der Sprache, also dass man merkt, hier ist eine Sprache, die ist nicht sanft oder sowas, die ist weniger beschreibend, als vielmehr selber irgendwie sehr viel Kraft aufbringt. Thematisch hat es mich daran erinnert, weil die Stadt eine große Rolle spielt, die Technik im Expressionismus, ging es ja viel darum, um das, was verloren geht in der Moderne, so, ne? Und das haben wir hier irgendwie auf eine gewisse Weise auch, und auch so in dieser Motivik von Licht und Dunkelheit und Schatten und sowas haben wir auch alles hier. Es ist natürlich jetzt erstmal eine erste Annäherung, wir gehen noch weiter. Tyson arbeitet, und da würde ich mich kurz gerne auf ihn beziehen, in seinem Essay sehr schön sein strunges Weltverständnis heraus. Und ich habe uns mal so ein paar zentrale Punkte mitgebracht. Das Weltverständnis von Strunge ist, das Wichtigste ist schon geschehen. Es gibt nicht mehr wirklich eine Zukunft. Das passt ein bisschen zu diesem Punk-No-Future-Gedanken. Was Neues lässt sich in unserer Welt nicht mehr wirklich erfinden, weil es ist alles, es wiederholt sich alles nur noch.
Geht das so ein bisschen damit einher, dass man den Peak der Menschheit auch irgendwie schon erreicht hat in der Theorie?
Genau.
Also, dass man irgendwie nur noch Probleme löst, die man selber schafft?
Genau, aber es gab auch nicht so irgendwie, ne, es gab auch nicht so wirklich einen schönen Höhepunkt, wo man jetzt sagen könnte, okay, da müssen wir zurück.
Ja.
Sondern es ist irgendwie so, es lässt sich, man hat die Erkenntnis, man ist vielleicht an dem Erkenntnispunkt angelangt, wo man sagt, es ist eh alles schon gewesen und es wird alles wieder so kommen und der Mensch kann sich auch nicht wirklich da so raus befreien. Das heißt, die Dichtung arbeitet mit dem, was da ist und was in der Vergangenheit da war, und das ist das, dem man sich zuwendet, und die Arbeitsweise einer solchen Dichtung ist halt kombinieren, zerteilen, vervielfältigen, hybridisieren, verfeinern und so weiter. Ne? Also, dass man eben mit so letztlich Basteltechniken, könnte man sagen, an das rangeht, was die Welt jetzt schon im Archiv hat. So, das ist so ein bisschen der Blick dieser Dichtung. Und zur Illustration habe ich mal ein Gedicht mitgebracht, was uns das vielleicht so ein bisschen einen Ausschnitt zeigen kann. Cancer Cola heißt das. Und das geht so: Falle stehen die Türme in der vom Licht erfüllten Luft der toten Stadt, die über See- und Valiumruhe zittert. Im Autokino zeigt man uns die neuesten Werbespots für Cancer Cola. Im Supermarkt exotisches Gewächs aus Idiotie und Plastik hochgezüchtet. Verlogenes Jahrzehnt in Kokainmanie bejubelt seine selbstzufriedenen Helden. Das Ich bei Strunge ist ein sehr brüchiges. Es ist einerseits von der Auflösung bedroht, weil irgendwie in dieser Welt der Dinge und wo alles so drin ist, kann sich nicht so richtig definieren. Es hat auch wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man sich das so vorstellt, dass man denkt, es gibt keine Zukunft, dann kann sich's ja auch nirgendwohin entwerfen. Das ist so gefangen in dieser Welt. Und andererseits sucht es aber auch immer wieder die Auflösung. Es versucht sich im Strom der Dinge oder mit den Dingen neu zu finden, irgendwas neu zu finden. Auch da habe ich nochmal einen Text mitgebracht. Aus der Takt des Lebens, wechsle die Farben, Chamäleon, herrschaftslos, werf ab die Maske, andere die Lebensform, und mein Verstand, er wächst mir aus dem Kopf. Wie ausgewechselt ist er, war man erstmal tot. Das heißt, es gibt auch so diese Thematik von Geburt, Wiedergeburt, wirklich so, man muss sich komplett auflösen und dann kann man vielleicht sich in der Welt wieder neu zusammensetzen. Dazu passt natürlich auch ein bisschen die Krankheitsgeschichte von Michael Strunge, die psychologischen Verfasstheiten, die er immer wieder hat in seinem Leben. Aber das ist eben wirklich auch ein Programm. Es ist jetzt nicht einfach nur was Pathologisches. Es geht ums Werden und Vergehen von Dingen, das kommt immer wieder. Und deswegen ist ein sehr großes Motiv von Strunge die Welle. Also ne, die Welle als was sozusagen immer wieder kommt und immer wieder eine andere Form hat und so weiter. Das Interessante ist, und das passt natürlich zu Strunges Gedichten, ist, dass es bei ihm einerseits um die natürliche Welle geht, die wir irgendwie am Strand haben, was er in Dänemark, du hattest das ja bei dem Grenzlyrikbuch, wo es ja einfach auch viel darum geht,
es
um
gibt
Wasser.
Ja einfach eine riesige Küstenlinie, Inseln.
Genau, also ne? Die Motivik ergibt total Sinn. Und bei ihm sind es aber auch die elektrischen Wellen, die Funkwellen, die sich dann mit allem verbinden, was wir Fernsehen, Radio,
bei der Technik,
genau. Mhm. Das ist sozusagen bei ihm auch ein sehr wichtiges Motiv. Und Lynn, du bringst ja uns häufig Gedichte mit, in denen die Lyrikerinnen ihr Heil in der Natur suchen oder versuchen, anhand der Natur was zu begreifen. Ne? Mhm. Also so, und dann auch, manchmal ja auch die kaputte, zerstörte Natur und so, aber trotzdem so diesen starken Naturbezug haben. Und bei Strunge ist es eben wirklich die Technik, der begreift die Umwelt anhand der Technologie, die es da drin gibt und anhand der Städte, in denen er lebt. An der Natur interessiert er, also für die Natur interessiert er sich nicht so sehr. Und wenn er sich für die Natur interessiert, dann für das Universum mit seinen Sternen, was irgendwie auch wieder krass mit Technik so ein bisschen verbunden ist, ne? Mit wie kommt man dahin? Er ist ganz und gar ein Stadtmensch, findet allerdings in dieser Welt oft auch keinen Trost. Also, ne, das,
ja,
was du dann oft hast, dass diese Lyrik ja so was Tröstliches hat, dass man irgendwie rausguckt und dann auch Kraft daraus zieht, das gibt's in dieser Welt nicht. Also es ist die, an der sich abarbeitet, aber es ist eine, die jetzt nicht so einen schönen Effekt.
Es klingt trostlos, düster.
Ich zitiere aus der Nachtmaschine: und unsere Haut aus furchtbar zartem Traum und unsere Herzen neonleuchtend und noch heller. Zermalmt vom scharfen Tageslicht, von Schlagzeilen durchbohrt, bluten wir rosa Schnee. Also ja, das ist die Trostlosigkeit, in der sich viele dieser Gedichte irgendwie bewegen.
Man sollte das vielleicht nicht im Winter lesen, wenn man zart beseitet ist, oder? Also es ist ja
das
wirklich
stimmt.
Sehr frustrierend.
Ich meine, voll, und ich meine, Nachtmaschine deutet ja auch schon ein bisschen den Weg, in welche Richtung das gehen kann. Strunge sieht Maschinen aber als durchaus was Positives. Er stellt sich Maschinen vor, die das Ich aufsaugen und in dem das Ich durch einen Transformationsprozess eine neue Wirklichkeit erreicht. Also wieder dieses Auflösen und dann was Neues erreichen mit den Dingen. Er stellt sich Maschinen vor, in denen die verschiedenen Dinge der Welt sozusagen sich finden und was Neues entsteht. Für ihn ist auch Gedichtrezeption, vergleicht er eben auch mit Maschinen. Er sagt, in dem Moment, in dem jemand das Gedicht liest und dann was Neues mit dem macht, was da in dem Gedicht steht, wird das Gedicht selber auch zu einer Art Maschine. So, ne? Okay. Also es passt einfach zu seinem Denken. Ja. Ich weiß, dass es da auch sehr anderes gibt. Aber Tyson schreibt dazu, Strunges Maschinen treten den Subjekten nicht gegenüber, sondern konstituieren sich erst aus und mit ihnen. Wer einmal in die Nachtmaschine eingegangen ist, der kann nicht wieder ein Mensch des Tageslichts, ein Mensch im Sinne der Tageswelt werden. Er muss zurück in den Elementarzustand des Schlafs. Wir sind wieder bei diesen Motiven auch, die ganz stark bei Strunge sind. Tag, Nacht. Ich habe mich gefragt, Lynn, interessiert dich so eine Art von Dichtung? Kannst du mit so einer Art, also du hast jetzt natürlich nicht die Gedichte gelesen, aber so eine Art, die so sehr, sage ich mal, sich so an dem Technischen abarbeitet, die so was sehr Düsteres hat, die Natur sehr außen vor lässt, gibt's da welche Dichter, Dichterinnen, wo du sagst, hey, die lese ich, die sind in so eine Richtung, oder merkst du, dass sich sowas, dass du sagst, nee?
Nee, das schließt sich für mich nicht zwangsweise aus. Also ich merke dann aber, ich brauche einen externen Grund. Also ich bin total froh, dass du uns das Buch für die Folge mitgebracht hast. Und ich hätte es sicherlich auch gelesen und mitgebracht und natürlich nicht so toll aufbereitet, wie du das jetzt gemacht hast. Aber ich merke schon, dass ich jetzt in meiner Freizeit sozusagen mich damit wahrscheinlich schwer tun würde, weil ich auch... Gerade bei Gedichten ist die Stimmung, also transportiert sich ja nochmal eine ganz andere Stimmung. Und allein durch die Auszüge, die ich jetzt von dir gehört habe, merke ich, dass es sozusagen sich schwer anfühlt. Und deswegen meinte ich, man darf es nicht im Winter lesen. Aber das gilt natürlich nur für Leute, die A, vielleicht sehr sensibel auf solche Sprachbilder reagieren und B, keine Lust haben, sich runterziehen zu lassen, wenn man da irgendwie, also kann man sicherlich aus gutem Grund auch mit runtersteigen. Und es gibt viele Beispiele für Lyrik, wo wahnsinnige Bilder evoziert werden, auch schmerzhafte Bilder. Ich musste auch hin und wieder mal an Aimé Césaire denken und den Surrealismus. Also das schließt sich überhaupt nicht aus für mich, aber ich muss da schon vorsichtig sein. Also ich finde, dass es, ich kann ja, also bestimmte Filme, da sind wir jetzt beim visuellen Eindruck, ich finde aber Gedichte und Filme sind häufig sehr stark in der, in dem, was sie irgendwie auslösen, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen. Und ich weiß nicht, kannst du das, also hat das was mit dir gemacht? Warst du frustriert? Hast du so ein bisschen auf die Stadt geguckt und hast so, Abscheu gehabt?
Bei mir löst das eher so ein Ja. Das ist so gut, also ne, das ist so sozusagen so, das geht so richtig, ich liebe ja auch Kunst, die so richtig reingeht, sage ich mal. Aber es gibt diesen Aspekt, ich habe da neulich drüber nachgedacht wieder, weil ein neues Stück oder ein altes Stück, Sarah Kane, ebenfalls an Suizid gestorben, also hat sich ebenfalls das Leben genommen und hat ebenfalls sehr, sehr brutale Stücke geschrieben, die eigentlich auch nicht mehr viel inszeniert werden, weil sie so brutal sind. Jetzt wurde wieder eins inszeniert und in London und die Kritiken waren halt auch wieder so sehr gespalten und das Vorrangigste war aber, dass alle gesagt haben, diesen Abend überhaupt zu überleben. Man sitzt da drin und fragt sich, warum tue ich mir das an? Und eine Frau hat dann gesagt, warum gucke ich mir quasi an, was bei ihr psychisch nicht stimmt? Also ne, so, weil das so extrem ist und ich glaube, man hat halt oft bei so bei solchen extremen Formen, wo es wirklich, wo jemand einfach eine extrem, also wo so ein gewisser, ich will das für Strunge gar nicht sagen auf die Art, wie das für Sarah Kane ist, weil es gibt durchaus Optimismus und Zärtlichkeit in diesen Gedichten, aber wo man schon das Gefühl hat, das ist jetzt schon sehr düster und da ist schon viel Sterben, viel Schmerz, viel Folter, viel Schlafentzug, alles, was man irgendwie mit schwierigen Phänomenen verbindet und was einen auch wirklich gut anfassen kann, wenn es einem nicht gut geht und was einen so richtig reinziehen kann, da ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie weit geht man da jetzt eigentlich mit und was macht das mit einem und was wird auch daraus gemacht? Und deswegen ist für mich dann immer wichtig, dass ich so das Gefühl habe, da ist aber eine grundsätzliche Empathie dahinter. Mhm. Da ist ein grundsätzliches, es gibt irgendwie so Momente der Zärtlichkeit, da will noch jemand was von der Welt, weil sonst würde sich nicht so, wir hatten das auch bei Thomas Bernhard, einfach nur jemand, der die ganze Zeit nur rumschimpft und alles scheiße findet, ist als Modell, kann man als Modell auch machen, finde ich aber sehr schnell sehr uninteressant. Wenn ich spüre, da ringt jemand mit sich und kann es aber nur so ausdrücken, dann berührt mich das komplett, ne? Und dann bin ich da auch. Und deswegen will ich zum Abschied noch ein Gedicht mitbringen, was vielleicht auch zeigt, dass es das eben bei Strunge auch gibt. Das heißt Fall. Ich habe Tage in der Stadt verbracht, bei jeder Witterung. Ich war der Schrei der Leuchtreklamen in deinen müden Augen und unter deinem Körper der Asphalt. Der Hitzeschwere war ich auch, die eng sich um die Häuserwand und lüstern Wind unter den Mädchenkleidern im Sommer, im Winter fiel ich wie verschmutzter Schnee. Vom Himmel aus der Luft frostschwarzem Spiegel. Im Herbst fiel ich in Parks, in die verwelkten Blätter dieser Stadt, es sind nicht viele. Im Frühling fiel ich wie die Sonne und wie ein junger Knabe fällt im Spiel. Bei jeder Witterung jedoch fiel ich für eure Liebe. Was vom Tage übrig blieb.
So, lieber Josef, wir beginnen unsere heutige Lebensreise in Flensburg. Da wird am 17. Januar 1885 Emmy Hennings geboren. Erst 20 Jahre zuvor war die Stadt im Zuge der Grenzverschiebung zwischen Deutschland und Dänemark an Deutschland gegangen. Da sind wir wieder.
Wollte doch gerade sagen.
Ja, ja. Und vorher hatte sie eben zu Dänemark gehört. Hört auch gern nochmal in unsere Folge rein, wo wir über den Lyrikband von Liv Tastrup sprechen. Oben die Erda, da geht es auch ganz viel um diese Grenzverschiebungen und das ist ein wunderschöner Band auch von Cookbooks. Heute schließen sich sehr viele Kreise, Josef. Bis 1864 verdienten Kaufleute damals mit Produkten aus Dänisch-Westindien, den heutigen Jungferninseln, vor allem durch Zucker, der in Flensburg zu Rum weiterverarbeitet wurde, ihr Geld. Das heißt, es hat auch viel vom Kolonialismus profitiert. Und Emmys Vater arbeitete indirekt für diese Entwicklung, da er eben als Takler im Schiffsbau tätig war. Also der hat da oben mit in der Takelage rumgewerkt und hat eben diese Schiffe seetüchtig gehalten und sein Leben hat sich am Hafen abgespielt. Da sind wir auch wieder am Strand, wo all diese Handelsbewegungen ihren Ausgangspunkt und Endpunkt fanden. Emmy besuchte die Volksschule und arbeitete anschließend als Dienstmädchen und dann ändert sich ihr Leben von diesem sesshaften, geregelten Alltag hin zu einem freien, künstlerischen Reisedasein. Sie war nämlich schon immer begeistert vom Theater und wollte sich endlich ausleben. In einem Gedicht heißt es: Ich bin so vielfach in den Nächten, ich steige aus den dunklen Schächten, wie bunt entfaltet sich mein Anderssein. Im Alter von 18 Jahren heiratete sie aufgrund einer ungeplanten Schwangerschaft einen Laienschauspieler, das war 1903. Mit dem hat sie sich dann einer Wanderbühne angeschlossen und die gemeinsame Tochter wuchs in den ersten Jahren bei den Großeltern in Flensburg auf. Sie ließ sich kurz darauf aber wieder scheiden, es war keine Liebesheirat und sie befreite sich aus dieser Ehe und reiste dann als Vortragskünstlerin alleine durch Deutschland. Ich konnte mir da gar nicht so viel drunter vorstellen, aber es ist so eine Art Wanderform des Kabaretts, könnte man vielleicht grob zusammenfassen. Also sie steht auf Bühnen und präsentiert eigene Texte, Sketche, aber auch Artistik, immer mit viel Humor, aber gerne auch mit gesellschaftskritischem Bezug. Es geht zwar um Unterhaltung, aber es darf durchaus Substanz haben. 1905 wird sie sich dann einer Theatergesellschaft anschließen. Später wechselt sie dann nochmal und ist mit der anderen Gruppe in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. In dieser Zeit lernt sie den Journalisten und Schriftsteller Ferdinand Hadekopf kennen und das Reiseleben nimmt kein Ende. Mit ihm reist sie 1910 durch Frankreich und lässt sich danach aber dann in München nieder, tritt in der Künstlerkneipe Simplicissimus auf, führt ein sexuell befreites, selbstbestimmtes und nach wie vor unstetes Leben. Es gibt auch natürlich hier durch diese Reiselust und dadurch, dass sie viele Leute kennenlernt, ganz bestimmte Gruppen, denen sie sich zugehörig fühlt und die sie, mit denen sie sympathisiert, zum Beispiel mit der anarchistischen Gruppe Tat um Erich Mühsam und Gustav Landauer. Sie hatte enge Verbindungen zu den Mitgliedern des expressionistischen Neuen Clubs in Berlin, wo auch Georg Heim aktiv war. Und dann kommt der erste große Bruch, beziehungsweise wir hatten schon den Bruch mit ihrer Jugend, wo sie das Reiseleben angetreten hat. Jetzt kommt es zum nächsten Bruch. Emmy hatte sich nämlich in Paris mit Typhus infiziert. Und die Krankheit ist später ausgebrochen und sie ist schwer erkrankt. Sie liegt im Fieberdelirium, erlebt Halluzinationen, körperlichen Verfall und hat auch so eine Art Nahtoderfahrung. Und nach ihrer Genesung konvertiert sie zum Katholizismus. Und sie sammelt Heiligenbilder und hat diese Motive dann auch in ihrer späteren Arbeit als Dada-Künstlerin eingesetzt. Für mich klang das erstmal wie ein Widerspruch. Ich dachte, wie kann denn eine Person, die ein solches freies, ungebundenes Leben fühlt, Katholikin werden, ohne ihren Lebensstil komplett zu verändern. Und ich habe was ganz Interessantes erfahren, denn hier ging es erstmal natürlich um emotionale Rettung, denn ihr Reiseleben war zwar frei, aber es war auch extrem hart, sehr, sehr ärmlich und wurde durch diesen Glaube aushaltbarer. Und außerdem schien ihr das Leben von Künstlern und Heiligen ein sehr ähnliches Leben zu sein. Und das fand ich auch interessant. Askese und Ekstase sind also quasi nur zwei Seiten derselben Medaille. Und so wird plötzlich klar, warum sie ihr Leben weiter so geführt hat und gleichzeitig überzeugte Katholikin gewesen.
Wir könnten auch noch mal ganz kurz auf die Folge von Marisa über Marisa Febers Tri-Season kommen. Da ging es ja genauso auch darum, dass sie zum Glauben oder den Glauben gesucht hat und sich mit den Mystikerinnen beschäftigt hat, wo eben freie Liebe, Sexualität und so auf eine Weise an Gott gebunden durchaus stattfinden konnte. Ne? Ja. Und das scheint mir so ein bisschen eine ähnliche Richtung zu sein. Zumindest kann man beides zusammen sich irgendwie denken.
Ja, so ist es. Und gleichzeitig geht es ihr körperlich immer wieder schlecht. Sie litt einige Jahre später nach ihrer Typhuserkrankung nochmal an der spanischen Grippe. Du erinnerst dich vielleicht, die spanische Grippe hat irgendwie auch halb Europa ausgelöscht. Also das war wirklich richtig gruselig, was da so abging. Und das hat sie überlebt. Zeitweise war sie aber auch suchtkrank. Auch das hat eine große Rolle in ihrem Leben gespielt. Sie begann 1912 Gedichte zu publizieren und beteiligte sich an der Zeitschrift Revolution, mit deren Beiträgern sie sich eng befreundet hat, darunter übrigens auch jemand, der hier in Leipzig eine große Rolle gespielt hat, nämlich Johannes R. Becher. Jetzt natürlich meine große Quizfrage, was hat der hier in Leipzig gemacht?
Also es gibt das Johannes R. Becher-Institut, das ist ja letztlich das Literaturinstitut heute, ne?
Genau, der Vorläufer des Literaturinstituts, das wurde da begründet und hat eben ganz, ganz lange diesen Namen getragen und sie lernt auch jemanden kennen, der dort schreibt für die Revolution, nämlich Hugo Ball und den wird sie später heiraten. Dazu kommen wir noch. 1913 veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband, Die letzte Freude und in diesem Debüt hat sie in expressionistischen Gedichten, wir haben das schon mal als Schlagwort gehabt, das passt hier jetzt wieder ganz gut, da verhandelt sie Fieberträume, Krankenhauserfahrungen und Nahtod, also es passt ganz gut auch stilistisch jetzt zu Strunge, von dem wir eben viel gehört haben. Sie wurde 1914 in München inhaftiert. Der Vorwurf lautete, halte ich fest, Beischlafdiebstahl. Das gab es damals, wieder ein neues Wort gelernt. Das so bedeutet so viel wie, dass sie entweder, das kann man heute eben nicht mehr rekonstruieren, da müsste man die Akten einsehen, dass sie entweder Geld für Sex genommen hat, was Prostitution und unter strengen Auflagen zwar erlaubt, aber in dem Kontext verboten gewesen wäre, oder dass sie einen Freier bestohlen hat. Ich würde das jetzt alles aber nicht so genau nehmen, weil wir wissen erstens, dass diese Gesetze ziemlich willkürlich angewandt worden sind und auch sehr zum Nachteil der Frauen ausgelegt wurden. Und wir wissen, dass Emmy ihre Sexualität frei gelebt hat. Das war natürlich vielen auch ein Dorn im Auge. So konnte man eben auch mit diesen Bezichtigungen konfrontiert werden, obwohl nichts dahinter gewesen ist und sowieso alles ein bisschen kritisch zu sehen, diese ganzen Reglements. Kurz nach ihrer Entlassung wurde Hennings fälschlicherweise verdächtigt, dem Schriftsteller Franz Jung zur Desertion verholfen zu haben und wurde einen Monat in Berlin inhaftiert. Hintergrund war folgende: Franz Jung hat eine ablehnende Haltung dem Ersten Weltkrieg gegenüber gehabt. Der war ein linker Intellektueller und Pazifist und wollte sich eben nicht am Töten beteiligen. Und Emmy Hennings stand mit seiner Ehefrau in Verbindung. Und deswegen geriet sie dann ins Visier der Polizei. Sie hat diesem Ehepaar auf verschiedene Weise geholfen, aber mit der Dissertation hatte sie nichts zu tun und hat dann aber selber zunehmend Probleme bekommen, denn sie selbst war auch Pazifistin und hatte mit vielen Repressionen zu kämpfen. Ihr Münchner Kabarett war geschlossen worden und sie floh mit Hugo Ball nach Zürich. Sie hat dann in Zürich mit ihm und Hans Arp unter anderem das Kabarett Voltaire gegründet, das heute bekannt ist als die Geburtsstätte des Dadaismus. Jeden Abend trat sie auf, häufig am Klavier begleitet von Hugo Ball, und ein Jahr später hat sie dann mit mehreren Leuten, das war jetzt eine gewachsene Bewegung aus Dadaisten, die Galerie Dada gegründet. Ja, 1920, das war dann ungefähr 4 Jahre später, haben Emmy Hennings und Hugo Ball dann auch geheiratet. Und man kann an ihrem Werk schon ablesen, dass dieses Reiseleben und diese unsicheren Einkommensverhältnisse eine sehr große Rolle gespielt haben und immer wieder literarisch verarbeitet wurden. Das prägendste Ereignis war aber ihre Haft. Die hat sie in mehreren Titeln verarbeitet, unter anderem in ihrem Roman mit dem sprechenden Titel Gefängnis. Da übt sie viel Kritik am Strafvollzugswesen und der wird deshalb auch als literarische Sensation gefeiert. Sie hatte ein Jahr später nochmal ähnlichen Erfolg. Das war 1920 mit dem Tagebuchroman Das Brandmal. Auch dort schildert sie Lebensumstände, die sie gut kennt, nämlich das Leben einer Schauspielerin, die sich auf der Straße ohne Auskommen durchschlägt. Und auch das im Stil des Expressionismus düster und realistisch geschildert. In den folgenden Jahren zogen sich Emmy Hennings und Hugo Ball zunehmend aus dem Literaturbetrieb zurück. Sie waren einfach immer noch extrem arm, körperlich super erschöpft von diesem ganzen rauschhaften Leben und wollten irgendwie neue Sinnhaftigkeit suchen. Sie übersiedeln 1922 nach Agnusso, was in Tessin liegt, und haben sich dort in die Schriften katholischer Mystiker vertieft. Also da sind sie wieder, die Mystiker. Sie haben sich vom Dadaismus auch abgewandt und haben sich wirklich intensiv mit dem Katholizismus beschäftigt. Und in der Zeit begann auch eine enge, bis zu ihrem Tod währende Freundschaft mit niemand anderem als Hermann Hesse, über den wir auch schon mal ausführlicher gesprochen haben, als ich sein Museum und sein Wohnhaus am Bodensee besucht habe. Ja, sie hat dann in den 20er Jahren noch einige Bücher veröffentlicht, die deutlich weniger Beachtung fanden. Das Reisebuch Der Gang zur Liebe, eine Liebeserklärung an die Stadt Rom, und man hört auch hier den Anklang so zum Katholizismus, wurde positiv besprochen, hat aber auch kaum LeserInnen gefunden. Und sie blieb mit ihrem Namen ein bisschen präsent in der Öffentlichkeit, weil sie auch viele Reisereportagen und Rezensionen im Feuilleton veröffentlicht hat. Aber für ihre Bücher Das graue Haus und Das Haus im Schatten, wie sich beide auch wieder mit der Haft beschäftigt hätten, hat sich dann zu Lebzeiten kein Verlag mehr gefunden. Es kommt zu einer weiteren entscheidenden Zäsur. Im August 1927 stirbt Hugo Ball und sie hält ihn lebendig, indem sie 2 Bücher über ihn schreibt. Sein Leben in Briefen und Gedichten von 1929 und Hugo Balls Weg zu Gott von 1931. So hält sie ihn auch sich selbst präsent und eben auch den Weg, den sie später noch gemeinsam gegangen sind. Wir kommen jetzt historisch in eine Zeit, die auch für Emmy Hennings nicht leicht war, die Machtergreifung. 1933 war das Jahr, in der in der Schweiz noch zwei Autobiografien von ihr erscheinen konnten. Sie lebte aber sehr zurückgezogen, hielt zu Freunden engen Kontakt nur über Briefe. Und während des Zweiten Weltkriegs verdiente sie ihren Unterhalt vor allem durch Zimmervermietungen und Fabrikarbeit. Also sie konnte auch ihre Lebensumstände nicht wesentlich verbessern. Posthum erschienen noch Erinnerungen aus ihrem Leben, Ruf und Echo, Mein Leben mit Hugo Ball und Briefe an Hermann Hesse, da ist er wieder. Und ihre eigenständigen frühen Arbeiten gerieten in Vergessenheit. Sie wurde jetzt vor allem erinnert über ihre Erinnerung an ihre männlichen Dada-Kollegen. Das haben wir ja oft, das Phänomen. Und im Zuge der 100-Jahr-Feier der Dada-Bewegung in Zürich vor 10 Jahren erhielt sie wieder mehr Aufmerksamkeit und ihre frühen Prosatexte, Lyrik und Briefe an Zeitgenossen wurden in einer Werkausgabe öffentlich gemacht. Ja, diese Werkausgabe war auch lange überfällig, denn für viele waren ihre Lebensumstände faszinierender als ihre eigentlichen Arbeiten, als ihr eigentliches Lebenswerk. Sie ist eben eine expressionistische Lyrikerin und Prosaautorin gewesen und an die wollen wir heute auch an sie erinnern. Und sicherlich ist die Rezeption ihrer Werke aufgrund der autobiografischen Aspekte und der autofiktionalen Aspekte nicht von ihrem Lebenswandel zu trennen, aber ich möchte heute trotzdem mit einem Gedicht von ihr enden. Ich glaube, es würde mich ewig reuen, wenn ich mich müsst alleine freuen. Meine Freude war noch nie mein eigen. Ich möchte sie allen und jedem zeigen und meine Leiden, meine Mühen, wofür muss sich das Herz verglühen, für alle. Dies darf keinen kränken, wie eine Frucht will ich's verschenken. Ich möchte lächeln noch im Grabe. Gab ich denn alles, was ich habe? Ein flüchtig Leben aus Liebe und Süße will immer schweben, wie viele Grüße. Ja, und mit diesen Worten stoßen wir an auf Emmy Hennings und ihre noch zu entdeckenden Texte.
Auf Emmy Hennings.
Cheers. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.